Predige über Lukas Kapitel 3, Vers 1 bis 14. Lukas Kapitel 3, Vers 1 bis 14. Da heißt es, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius aber, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Fürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Fürst der Landschaft Iturea und Trachonitis und Lysanias Fürst von Abilene unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und es begab sich, und er begab sich in die ganze Landschaft am Jordan und predigte, man solle sich taufen lassen, aufgrund der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht, es erschallt die Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Straßen gerade. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel niedrig gemacht werden. Und das Krumme soll zu geraden Wegen und die Rauen sollen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch soll das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Natterngezücht, wer hat euch unterwiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Bringet darum Früchte, die der Buße gemäß sind und fanget nicht an, bei euch selber zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Schon ist aber auch die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmenge fragte ihn, was sollen wir nun tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Röcke hat, gebe einen dem, der keinen hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sagten zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch verordnet ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, begeht gegen niemand Gewalttat noch Erpressung und begnüget euch mit eurem Sold. Seine Geschichte, die in der Wüste anfängt, ich weiß nicht, wer von Ihnen war schon mal in der Wüste? Einige wahrscheinlich. Ich war erst einmal in der Wüste Negev und ich erinnere mich noch, da war es an einem Tag ungefähr 52 Grad im Schatten. Das ist also relativ ein ungemütliches Klima. Und Johannes der Täufer hat hier diese Leute eingeladen, zu ihm in die Wüste zu kommen. Sie mussten ungefähr bis zu 40 Kilometer laufen, um von Jerusalem zu ihm zu kommen, in die Wüste. Das heißt, wenn ihr Leben ihnen mit Gott wichtig war, dann hatten sie da ein sichtbares Opfer zu bringen. Sie mussten ein klein bisschen Urlaub nehmen, sich vorbereiten und dann auf den Weg machen. Interessant ist, dass Lukas, der das hier geschrieben hat, das so wichtig war, dass er dieses Ereignis gleich dreifach zeitlich eingebettet schildert. Einmal weltpolitisch im 15. Jahr dieses römischen Kaisers Tiberius, dann regionalpolitisch war gerade der Pilatus, Statthalter und der Herodes und Philippus und Lysanias, Fürst in diesem Land Galiläa und dann noch religiös der Hannas und Kaiphas, hoher Priester. Wobei da schon deutlich wurde, mit der Religiosität hat es nicht so ganz gereicht damals, denn normalerweise war immer nur einer hoher Priester und wenn hier gleich zwei genannt werden, war das schon ein Zeichen von geistlicher Unordnung in diesem Land. Johannes hat gepredigt, man sollte sich taufen lassen, um Vergebung seiner Sünden zu empfangen, denn da käme dieser wunderbare Messias und es wäre gut, ihm eine Straße zu bereiten, und zwar nicht nur eine Regionalstraße in der Wüste, sondern eigentlich eine Straße im eigenen Herzen, und da so die krummen Dinge gerade zu machen und das, was zu tief oder zu hoch ist, auszugleichen. Interessant war, dass er die Leute weggerufen hat vom Tempel. Normalerweise gingen die zum Gottesdienst ja in den Tempel. Jetzt hat er gesagt, nee, wenn ihr Gott dienen wollt, müsst ihr in die Wüste kommen. Genau umgedreht. Und es kann sein, dass mancher seinem Gott ganz neu in der Wüste seines Lebens begegnet. Dort, wo es so unfreundlich, unwirtlich, ein bisschen zu heiß ist, dass er da ganz neu entdeckt, dass dieser Gott lebt und dass er sein Leben ordnen und reinigen möchte. Er hat dann einen Bildvergleich gebracht mit dieser Straße und eine praktische Anwendung gleich in seine Predigt dran gehängt. Es war klar, diese Straße sollte ganz gerade werden. Alles Hohe erniedrigt, alles Tiefe erhöht, alles Krumme gerade, alles Raue glatt gemacht werden. Warum? Damit alles Fleisch das Heil Gottes sieht. Eigentlich ist es eine Ankündigung, wenn Jesus wiederkommen wird, dass dann alles Fleisch ihn sehen wird, das heißt alle Menschen erkennen werden, wer er ist. Manche mit Freude zum Heil, manche mit Erschrecken zu ihrem Gericht. Hier kamen die Leute, um sich taufen zu lassen, und er hatte eine sehr freundliche Anrede. Wenn ich die heute Morgen hier gebraucht hätte, hätte ich gerne den Gesichtsausdruck studiert auf ihren Gesichtern. Er hat sie Schlangenbrot genannt. Also liebe Schlangenbrot in Oberzhausen. Das ist ein erstaunlicher Einstieg für eine Predigt. Ich suche meistens einen positiven Einstieg, wo ich merke, dass jemand mit nachdenkt. Aber das war einer, da mussten die Leute gleich zusammenzucken. Er hat damit gleich den Zeitgeist kritisiert. Schlangen sind ja Giftschlangen, und das, was sie an andere mitteilen können, ist Gift oder Verderben. Und so hat er seine Landsleute gesehen und hat gesagt, ihr habt das Privileg, dass ihr das ewige Leben kennenlernt, dieses fantastische Leben mit Gott, weil ihr Abrahams Kinder seid. Und das solltet ihr der ganzen Welt mitteilen. Aber ihr habt aus diesem Privileg ein furchtbares Vorrecht gemacht. Ihr habt gesagt, wenn wir Abraham zum Vater haben, dann kann uns nichts passieren. Dann kann ich als Jude ja leben, wie ich will. Ich werde immer bei Gott angesehen sein. Das heißt, sie haben aus diesem Vorrecht, das auch eine Verpflichtung hatte, eine Sicherheit gemacht, die man abhaken und irgendwo im Keller in den See pflegen konnte, um dann so zu leben, wie man wollte. Und da sagte der Johannes, der Abraham könnte aus diesen Steinen der Wüste von Gott Kinder gemeißelt bekommen, wenn ihr denkt, ihr werdet Abrahams Kinder, Gott kann auch neue Kinder produzieren, auf die Weise, wie er das möchte. Denn jedem Baum ist schon die Axt an die Wurzel gelegt. Das heißt, wenn ihr euch nur auf eure religiöse Abstammung beruft und euer Leben dem nicht entspricht, dann seid ihr wie ein Baum, der abgehackt wird. Und derjenige, der euch abhackt, wird der Messias sein, auf den ihr alle hofft. Der wird euch nicht das Glück und das Heil bringen, sondern das Gericht Gottes. Es ist wichtig, das zu sehen, auch für uns. Viele Menschen unter uns sind katholisch oder evangelisch, gehören zu irgendeiner Konfession oder vielleicht einer Freikirche. Und manche beruft sich darauf und sagt, ich bin Christ, ich bin getauft, ich tue keiner Pflege was zuleide, obwohl es ja gar nicht stimmt. Aber das sagt man so, und deshalb muss Gott mich doch akzeptieren. Ich sprach gerade dieser Tage mit einer jungen Frau, die vor einiger Zeit hier anfing, in den Gottesdienst zu kommen, und sagte, als ich in den Gottesdienst kam, erstaunte mich das sehr, denn sie haben so gepredigt, als ob gar nicht alle Leute, die anwesend sind, Christen seien. Und da war ich eigentlich ein bisschen betroffen. Aber dann hat sie einige Zeit später, so in einer Reihe, wo wir den Gunter Kini hier zu Gast hatten, mehrere Abende, ihr Leben Jesus anvertraut im Gebet. Und da stellte sie fest, eigentlich hat der Prediger da schon recht gehabt, denn mein Herz gehörte gar nicht Jesus. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich war nur evangelisch, in einer guten Tradition stehend. Ich habe sogar mit meinen Kindern gebetet. Aber jetzt kenne ich ihn persönlich, und das ist natürlich viel besser. Die Tradition selbst ist eine Richtung, aber der Inhalt ist wichtiger, und der Inhalt ist eine Person, Jesus, und die muss ich persönlich kennen und mit ihr jeden Tag leben. Er hat also hier einmal den Zeitgeist kritisiert, diesen Hochmut, der dachte, wir haben es abgehakt, weil wir eben eine fromme Vergangenheit haben. Die fromme Vergangenheit zählt überhaupt nichts bei Gott, sondern die Gegenwart ist entscheidend. Und das ist auch bei uns die Frage, ob wir eine Gegenwart mit Jesus haben. Nicht nur eine fromme Familie, aus der wir stammen, wo die Großmutter schon die Bibel gelesen hat und wir sie vielleicht immer noch nicht lesen oder nur teilweise. Er sprach dann mit diesen Menschen und sagte, wenn ihr wirklich glaubt, dann hat es Auswirkungen, dann werdet ihr lernen zu teilen. Wer zwei Röcke hat, gibt einen weg. Wer genügend zu essen hat, gibt es und teilt es mit anderen. Das heißt, an eurem sozialen Verhalten wird man merken, ob euer Leben mit Gott in Ordnung ist oder nicht. Das Thema Teilen und Geben ist natürlich auch unter uns ein aktuelles Thema. Ich denke, dass kaum jemand unter uns wirklich das, was er besitzt, teilt. Das hieß ja die Hälfte. Das wäre ungeheuerlich viel. Aber in der Bibel steht, dass wir auch geben lernen dürfen. Im Gesetz des Mose ist vom Zehnten die Rede, vom zehnten Teil des Einkommens. Ein Zehntel bekam der König, ein Zehntel bekam Gott, soweit ich das verstehe und im Gedächtnis habe. Und manche sagen, und völlig zu Recht, wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz des Mose. Das stimmt. Auch der Abraham, der schon lange vor dem Gesetz lebte, gab den zehnten Teil diesem Priesterkönig Melchisedek in Jerusalem. Es heißt, wir dürfen den zehnten Teil weitergeben und Gott will uns dadurch segnen. Für viele ist es eine neue Idee und sie müssen mit Gott darüber reden, ob sie anfangen möchten zu teilen. Es ist kein Gesetz, wo jetzt der Daumen drauf ist, du musst, und mit Zähneknirschen drückt man das irgendwo raus. Was Gott tut, das tut er immer so, dass wir es letztlich mit Überzeugung und Vertrauen und Liebe tun und nicht zähneknirschend. Und deshalb ist gut, irgendwo anzufangen und Gott die Führung zu überlassen, wie es weitergeht. Deutschland ist wahrscheinlich in Europa mit das reichste Land und trotzdem ist es ein Reichtum, der in vielen Bereichen nicht teilen lernt. Denken wir allein einmal an die Frage des Kinderreichtums unter uns. Und da sehen wir, dass viele Kinder vor der Geburt schon ihr Leben verlieren, umgebracht werden, weil 98% dieser Kinder aus sozialen Gründen ums Leben gebracht werden. Das heißt, die werdenden Eltern sind nicht bereit, ihr soziales Umfeld mit diesem neuen Leben zu teilen. Und insofern ist Deutschland das ärmste Land der Welt, absoluter Rekord, das ärmste Land der Welt, was Kinder anbelangt. Es hat am allerwenigsten eigene Kinder, weil es nicht teilen möchte, noch nicht einmal mit den eigenen werdenden Angehörigen. Ja, er sagte also, teilen lernen als Zeichen eures Glaubens. Das war, dass dieses Hohe, was zu viel da ist, das sollte abgetragen werden, auf die normale Ebene kommen. Und dann das, was zu wenig ist, sollte aufgefüllt werden. Da gab es diese Zöllner, diese Wirtschaftsverbrecher der damaligen Zeit, die noch nicht einmal vor Gericht einen Eid leisten dürfen, weil sie so korrupt waren, dass man ihnen sowieso nicht glaubte, was sie sagten. Und Bestechungsgelder annahmen, das ist gerade so, wie wenn man heute in die Zeitung schaut. Da aus der Partei, die kriegen Bestechungsgelder und die anderen bauen ihre Häuser für die Hälfte des Preises. Ich meine nicht die, das ist maßlos übertrieben. Einige Leute, ich erwähne das nur so. Es geht sicher in viele Firmen hinein, bis dahin, wo soll denn Ihr Mercedes stehen an Weihnachten? Manchmal sind die Dinge etwas kleiner, die da als Bestechung gegeben werden. Viele Aufträge werden nur noch durch einen Zusatzauftrag an den, der diese Aufträge zu vergeben hat, vergeben. Ja, wenn man dem auch noch irgendwas abzweigt, dann kriegt die Firma diesen Auftrag. So weit sind wir in unserer Wirtschaft teilweise schon gekommen. Ehrlich wird am längsten, sagte einem Vater seinem Sohn, als er selber starb. Das kann man verschieden verstehen. Ehrlich, da dauert es eben am längsten, bis du reich bist. Oder falls du ehrlich bist, wird dein Reichtum am längsten währen, das heißt am meisten Erfolg haben. Bald kommen wieder die Steuererklärungen. Und wenn man mal einen Steuerberater fragen würde, mit welchen Ansinnen die Leute zu ihm kommen, welche Tricks er anwenden soll, um das Finanzamt zu betrügen und den Staat zu schröpfen, dann wüsste man auch ein bisschen was von dem, was unter uns alles verdreht wird, was zu wenig und was krumm und schief ist. Kleines Erlebnis noch mit dem israelischen Zoll, das ja hier auch um Zöllner geht. Wir waren vor vielen Jahren dort und haben einen Besuch gemacht in diesem Land und hatten Geschenke mitgenommen, unter anderem zwei Tonbandgeräte. Und da wollten die am Zoll 200% dafür haben, an Zoll. Das heißt, das kostete 400 Mark. Man hätte also nur, um es verschenken zu dürfen, nochmal 800 Mark dazu bezahlen müssen. Und das war uns als jungen Erwachsenen zu viel. Also haben wir die Tonbandgeräte beim Zoll liegen lassen, um sie dann mitzunehmen auf der Rückfahrt. Aber zwischendrin hat sich eine junge Dame unserer Gruppe, ein junger Erwachsener, mit einem Zollbeamten befreundet. Und dann bekamen wir die Geräte für 40% über den Zoll. Das heißt, Beziehungen verändern sich, verändern auch die Bezahlungen und ähnliche Dinge. Und ich sprach gerade vor kurzem mit Schürers über die Lage in Haiti, wo ja dieser alte Diktator gehen musste, dieser Baby-Doc, und nach Frankreich geflohen ist. Und sie jetzt dieser neuen Militärregierung, mehr oder minder schon wieder ein neues Ultimatum vorbereiten, weil sie so unzufrieden sind mit ihnen, weil die letztlich auch nur in die eigene Tasche arbeiten und denken und nicht dem Volk wirklich helfen, so wie es aussieht. Und das ist das Problem. Menschen, die in die eigene Tasche arbeiten, das ist das Problem in vielen Ländern der dritten Welt, sicher aber auch in Deutschland. Und deshalb ist Mission die beste Entwicklungshilfe, weil sie in diese Taschen endlich einen Boden hineinbringt und die Löcher flickt, sodass Dinge anfangen, ehrlich zu werden und vielleicht auch ein bisschen gerecht. Weil Gott Menschen hilft, Frieden im Herzen zu haben und dann auch Frieden in die Finanzen zu bringen, mit denen sie umgehen. Ja, eine Predigt hat letztlich hier soziale Auswirkungen. Der Zoll wird billiger, wenn die Leute das getan haben, was ihnen gepredigt wurde. Ja, dann wurden die Soldaten aufgefordert, das könnte man mit dieser rauen Oberfläche vergleichen. Sie sollten ihr raues und ruppiges Leben sein lassen und die Leute nicht unter Druck setzen, nichts erpressen, sondern ganz normal mit ihrem Sold zufrieden sein. Vor einiger Zeit ist in Uganda ja eine gewisse politische Beruhigung eingetreten, nachdem vorher der Terror das Land regiert hat. Und die, die am meisten terroristisch gewütet haben, waren die umherziehenden Soldaten, die die Leute erpresst und gefoltert und erschlagen und beraubt haben, bis jetzt eben es wieder etwas ruhiger geworden ist durch eine neue Führung in diesem Land. Wenn wir überlegen, was im Zeichen der Uniform in Deutschland schon alles geschehen ist, ahnen wir etwas auch von diesem Druck, der da ausgeübt werden kann. Heute ist allerdings manchmal umgedreht, dass jemand, der es wagt, eine Uniform anzuziehen, von anderen verspottet und bespuckt wird und als Mörder bezeichnet wird, obwohl er gar niemanden umgebracht hat. Das heißt, manchmal schlagen die Dinge auf die Gegenseite aus und das ist sicher genauso wenig gut. Sie sollen niemand erpressen, heißt es von diesen Soldaten. Das tun die Soldaten in Deutschland im Moment wahrscheinlich nicht. Aber Erpressung gibt es auf vielen eben, bei Jugendlichen so mit dem Stichwort, wenn du mich liebst, dann musst du, ... Und dann kommen irgendwelche Forderungen, was man tun muss. Oder in wie vielen Familien ist es so, dass gerade wenn sie auseinandergehen, Unterhaltszahlungen nicht geleistet werden, man versucht damit Druck auszuüben, den Partner zu demütigen und dies und jenes zu tun. Das heißt, dieses Mittel, Druck auszuüben, gibt es auch unter uns in vielfacher Beziehung. Und Johannes predigt, verzichte darauf, werdet ganz normale Menschen, an denen Gott Freude hat. Er sagt also, was wir gleich tun können. Und das bringt er in der Wüste, denn die Wüste war der Ort, wo Gott seinem Volk neu begegnen wollte. Als es aus Ägypten auszog, zog es durch die Wüste. Der Messias würde seinem Volk in der Wüste begegnen. Und es ist sicher kein Geheimnis, dass auch heute viele Messiasse versuchen, aus der Wüste zu kommen. Bei uns gibt es ja auch eine Wüste in Deutschland, eine Wüste menschlicher Werte, eine Wüste der Sinnlosigkeit, eine Wüste der Unmoral, vor allen Dingen eine Wüste der Vereinsamung durch Kommunikationsmittel. Es ist interessant, wir haben immer mehr elektronische Kommunikationsmittel, und die Menschen werden dadurch immer einsamer, weil sie gar nicht mehr zu dem anderen hingehen müssen, um ihm zu begegnen. Sie kriegen alles dorthin geliefert, wo sie gerade einsam in ihrer Wohnung sitzen. Und in diese Wüste möchte Gott kommen und uns neu begegnen. Johannes predigt aber letztlich nicht, bessert die Straßen aus, sondern bessert euer Leben aus. Die Straßen in der Bundesrepublik sind fantastisch gut, aber das Leben ist nicht ganz so gut. Wenn wir jetzt all diese Weihnachtslieder hören, dieses gedankenlose Umgehen mit christlichem Vokabular, wird deutlich, hinter welchen Bergen bei uns Gott verborgen ist. Geschenkbergen, Musikbergen, Schuldenbergen und Tälern, was alles verdreht ist, wie rau und ruppig die Leute gerade vor Weihnachten werden, weil sie alle überlastet und fertig sind mit ihren Nerven oder Gedanken. Und es ist gut, einen Heiland zu kennen, der Frieden schenkt. Manchmal trifft auch jemand unter uns Jesus ganz neu in der Wüste seines Lebens. Aber er lebt nicht in der Wüste. Gott fordert dich nicht auf, bau Wohnungen in der Wüste. Der sagt, geh zurück in dein normales Leben, in deinen normalen Beruf und bewähre dich dort mit Gott. Manche von uns überlegt, soll ich nicht meinen Beruf wechseln, um Gott besser zu gefallen? Der Johannes sagte, bleib in deinem Beruf und diene ihm dort. Du musst nicht den Beruf wechseln, nur die Einstellung musst du verändern. Und dann wirst du Gott gefallen. Zuletzt noch diese Frage an jeden persönlich. Auch in unserem Leben gibt es ja solche Berge und Täler und so krummen Dinge und so ein bisschen raue Dinge. Es wäre gut, wenn wir kurz jetzt gemeinsam und vielleicht auch jemand heute Mittag mal persönlich darüber nachdenkt, gibt es sowas in meinem Leben und wie sieht es aus? Kann ich das abtragen lassen? Zum Beispiel Berge, gibt es sowas, was ich abtragen lassen könnte? Ein Sorgenberg, vielleicht aber auch ein Berg von Stolz und Hochmut, vielleicht auch ein Berg durch zu viel Besitz, weil wir nicht teilen gelernt haben. Gibt es Täler in unserem Leben, zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühle, weil der Partner gestorben ist oder weggegangen ist? Gibt es vielleicht Mangelerscheinungen durch fehlendes Gebet, durch fehlenden Dank, durch fehlendes Geben? Wie sieht es aus mit diesen krummen Wegen? Gibt es sowas auch bei uns? Unordnung im Umgang mit der Zeit oder dem Geld oder nicht gehaltenen Versprechungen oder Unordnung in der Frage der Partnerschaft oder der Treue in der Ehe? Möchte Jesus da nicht auch gerade Wege schenken? Und dann das Raue, dieses Ruppige, dass wir einmal überlegen, wo bin ich eigentlich für andere Menschen ein Problem? Was an mir stört andere ganz besonders? Und dass ich da mit Jesus darüber ins Gespräch komme und sage, du kannst mir doch auch auf dieser Ebene helfen, dass dieses Raue in meinem Leben von dir geglättet wird, damit du durch mich auch noch besser zu anderen kommen kannst und mich veränderst. Es geht hier nicht um Straßenbau letztlich, sondern das spielt alles in mir, in meinem Leben, ein Stück weit. Und die Frage, ob es abgetragen und erhöht wird, und wie Jesus darin sichtbar wird. Er möchte eine Straße in deinem Leben haben, auf der er kommen kann, damit du selbst und andere ihn sehen und lieben lernen. Herr Jesus Christus, wir loben dich als den, der wiederkommen wird, und jeder wird dich erleben. Jeder, der dich liebt, auch der dich nicht kennt oder fürchtet. Aber wir loben dich, dass du heute schon da bist und beten, dass in unserem eigenen Leben eine gute Straße sein möchte für dich, auf der du weiterkommst in uns selbst und auch zu Menschen, denen du in Liebe begegnest. Amen.